Wir feiern diesen Gottesdienst ja als zwei Gemeinden, die EFG, die Baptistengemeinde und die Ansgarkirche. Und so werden wir auch die Predigt gleich ein bisschen aufteilen. Ich fange mal an und wie immer hat Alex das letzte Wort. Genau. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Genau. Und zwar vom wahrscheinlich einem der bekanntesten Gebäude der Welt, der schiefe Turm von Pisa. Der schiefe Turm von Pisa ist der freistehende Glockenturm des Doms von Pisa. Mit seinem Bau wurde bereits im Jahr 1173 begonnen und die Fertigstellung erfolgte im 14. Jahrhundert. Ich bin froh, dass wir ein bisschen schneller unterwegs gewesen sind.
Halleluja.
Der Turm ist etwa 56 Meter hoch und wiegt mit seinem überwiegend aus weißem Marmor bestehenden Gebäude 14.500 Tonnen. Ganz schön viel. Die berühmte Neigung entstand, weil der Turm auf einem weichen, wasserreichen Untergrund aus Sand und Lehm gebaut wurde. Dadurch gab der Boden unterhalb des Gebäudes mit dem hohen Gewicht nach und das schon während der Bauzeit. Gut, die hat auch ein bisschen gedauert. 1987 wurde der schiefe Turm von Pisa dann mit seinem Dom und dem Baptisterium in das UNESCO-Weltkulturerbe aufgenommen. Hunderttausende von Besuchern kommen jedes Jahr nach Pisa, um dieses eindrückliche Bild eines schlechten und schiefen Fundamentes zu sehen. Der Makel ist zur Marke geworden. Was in Pisa gerade noch mal gut gegangen ist und der Stadt sogar eine touristische Attraktion geboten hat, kann an manchen Orten aber katastrophale Folgen haben. Wenn nämlich das Fundament nicht stimmt, dann kann sowohl im Baulichen wie auch im Geistlichen das ein oder andere tatsächlich schiefgehen. Wir feiern ja heute die Renovierung unserer Uferkirche. Und an vielen Stellen erscheint tatsächlich das, was wir heute erleben, hier in einem neuen Licht, in einem neuen Glanz. Aber für die Stabilität eines Hauses ist nicht entscheidend, was man von außen sieht. Ein Gebäude kann wunderschön sein, es kann eine beeindruckende Fassade haben, gut, das hat unseres jetzt nicht, aber es kann schön gestaltet sein, es kann eine lange Geschichte haben und es kann sehr liebevoll gebaut und renoviert werden. Aber ob so ein Gebäude am Ende Bestand hat und Festigkeit hat, liegt nicht an dem, was man außen sieht, sondern das liegt unter der Erde in dem Fundament. Und genau dieses Bild des Fundamentes verwendet Paulus, wenn er mit den Christen aus Korinth über das Fundament nachdenkt, was ihrem Glauben, ihrem geistlichen Leben und ihrer Gemeinde, und damit meine ich jetzt nicht das Gebäude, sondern den Leib Christi, was ihrer Gemeinde Stabilität und Festigkeit verleiht. Und wir haben dieses Festwochenende ganz bewusst unter das Motto gestellt: Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, Jesus Christus. Und ich möchte uns einige Verse lesen, eben aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 3. Und dort schreibt Paulus eben seine berühmten Worte über das Fundament und wir hören uns den Zusammenhang. Dort heißt es: Vor euch, Brüder und Schwestern, konnte ich aber nicht wie vor Geisterfüllten reden. Ihr wart noch irdisch eingestellt, unmündige Kinder in Christus. Milch gab ich euch zu trinken statt fester Speise, denn diese konntet ihr noch nicht vertragen und ihr könnt es auch bis heute noch nicht. Denn ihr seid immer noch irdisch eingestellt. Oder seid ihr etwa nicht irdisch eingestellt? Handelt ihr nicht sehr menschlich, wenn Eifersucht und Streit unter euch herrschen? Denn wenn einer sagt, ich halte zu Paulus, ein anderer, ich halte zu Apollos, urteilt ihr da nicht menschlich? Wer ist Apollos und wer ist Paulus? Diener, durch die ihr zum Glauben gekommen seid und jeder, wie der Herr es ihm gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat gegossen, Gott aber ließ es wachsen. So ist weder der etwas, der pflanzt, noch der, der begießt, sondern nur Gott, der wachsen lässt. Wer pflanzt und wer begießt, beide sind eins, jeder aber hält seinen eigenen Lohn entsprechend seiner Mühe. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter und ihr seid Gottes Ackerfeld, Gottes Bauwerk. Der Gnade Gottes entsprechend, die mir geschenkt wurde, habe ich wie ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, Christus. Paulus schreibt diese Worte an eine Gemeinde, die sehr viele Dinge hatte. Die Gemeinde hatte viele Gaben, hatte viele Erkenntnisse, hatte viele Meinungen, viele geistliche Erfahrungen und vor allen Dingen hatte sie auch ziemlich viel Streit miteinander. Manchmal ist man geradezu froh, wenn man den ersten Korintherbrief liest für die eigene Gemeinde, weil man die kleinen und großen Katastrophen, die es da gibt, nicht unbedingt alle auch gebündelt in seiner eigenen Gemeinde wiederfindet. Es gab damals in der Gemeinde Menschen, die unterschiedliche Begabungen hatten, unterschiedliche Erfahrungen, unterschiedliche theologische Überzeugungen und unterschiedliche Prägungen. Und all das ist nichts Schlechtes. Eine Gemeinde besteht ja schließlich nicht aus Menschen, die alle das gleiche denken, das gleiche fühlen, das gleiche glauben und das gleiche in ihrem Leben erlebt haben. Und Paulus weiß das ganz genau. Aber in Korinth wurde im Laufe der Zeit aus diesen Unterschieden etwas Trennendes, ja, etwas Spaltendes. Die einen sagten, ich gehöre zu Paulus, die anderen sagten, ich gehöre zu Apollos und wieder einige, ich gehöre zu Kephas, also zu Petrus. Und die ganz fromm haben gesagt, wir gehören nur zu Christus, gar keine Frage. Paulus fragt deshalb etwas provokant, ist denn der Leib Christi zerteilt? Wo ist die Einheit, wo ist das Fundament, auf dem ihr steht? Um was dreht sich eigentlich die Gemeinde? Was ist der Mittelpunkt, um den wir uns alle gemeinsam versammeln? Das Problem war also nicht, dass Paulus schlecht war oder dass Apollos schlecht war oder dass die unterschiedlichen Erkenntnisse grundsätzlich ein Problem dargestellt hätten, sondern dass einzelne Leute aus der Gemeinde dabei waren, die Dinge, die eigentlich wertvoll und wichtig sind, für sich zum Fundament zu erklären. Das Problem entsteht dort, wo etwas Gutes plötzlich die Stelle des Fundamentes einnimmt und somit fundamental bewertet wird. Ich habe euch noch ein nächstes Bild mitgebracht. Ich weiß nicht, ob die Gemeinde in Korinth damals so ausgesehen hat. Die haben sich ja meistens in Häusern getroffen. Aber vielleicht kann man das so ganz gut darstellen. Und Paulus hat dieses Bild aufgegriffen. Da ist eine Gemeinde, aber das Fundament, auf dem es sie zu stehen scheint, oder was die Problematik ist, sind das unterschiedliche Erkenntnisse von Paulus, Meinung von Apollos, die Ethik von Petrus und die Taufe von Jakobus. Und man könnte noch viele verschiedene andere Aspekte nennen, die manche aus der Gemeinde für sich zum Fundament erklärt hatten. Wenn also aus der Erkenntnis Einzelner ein Fundament gemacht werden soll, dann wird es schwierig. Paulus war einer der bedeutendsten Apostel. Seine Verkündigung war für die junge Gemeinde von enormer Bedeutung und Gott hat ihm ein besonderes Maß an Erkenntnis geschenkt. Ist also die Erkenntnis von Paulus schlecht? Mit Sicherheit nicht. Im Gegenteil. Auch die Predigten und die Reden von Apollos, von denen wir wissen, dass er ein begnadeter Mann war, der in der Schrift sich auskannte, der redegewandt war, waren seine Gedanken wertlos? Mit Sicherheit nicht. Aber weder Petrus noch Paulus noch Apollos waren das Fundament. Und auch nicht ihre Erkenntnis und ihre Ethik und die Dinge, die sie formuliert hatten. Die Gemeinde in Korinth hatte angefangen, sich in verschiedenen dogmatischen und ethischen Fragen auf bestimmte Positionen festzulegen. Und diese Positionen waren verbunden mit bestimmten geistlichen Persönlichkeiten, an denen sich die unterschiedlichen Gemeindeglieder orientierten, je nachdem, welche Positionen und welche Überzeugungen die Personen jeweils vertraten. Die einen mehr Petrus, die anderen mehr Paulus, die anderen mehr Apollos, so wie jeder es haben wollte. Natürlich sind die Fragen nach dem richtigen Glauben und nach einem guten Leben wichtig. Wie sollen wir miteinander umgehen? Was ist gut? Was ist falsch? Wie leben wir unseren Glauben? Oder wovon sollten wir uns lieber distanzieren? Wichtige und gute Fragen. Aber unsere Ethik, unsere Dogmatik, selbst unser Schriftverständnis kann am Ende nicht das letztgültige Fundament sein, auf dem wir stehen. Und vielleicht ist das ja eine der entscheidenden Erkenntnisse unseres Textes. Die Gefahr für die Gemeinde in Korinth besteht nicht zuerst darin, dass sie falsche Dinge glauben. Die viel größere Gefahr besteht offensichtlich darin, dass sie richtige Dinge an die falsche Stelle setzen und zum Fundament erklärt haben. So wie übrigens der reiche Jüngling. Von dem heißt es in der Bibel, dass er alle Gebote Gottes gehalten hat. Und Jesus schaut ihn an und gewann ihn lieb. Und dann sagt Jesus zu ihm, geh hin, verkaufe alles und folge mir nach. Das Gesetz, auf dem du stehst, lieber Jüngling, alle Gebote, alles, was du richtig gemacht hast, ist nicht das Fundament, auf dem du stehen sollst. Komm und folge mir nach. Oder der Pharisäer im Tempel, der dem Zöllner gegenübergestellt wird. Und der Pharisäer, der so viel richtig gemacht hat, so eine gute Ethik hatte, so eine gute Dogmatik. Ich habe alles gegeben und gespendet und bin kein Mörder und kein Räuber und kein böser Mensch, im Gegensatz zu dem Zöllner. Und Jesus sagt, wer ist am Ende gerecht gegangen? Der, der gesagt hat, ich habe alles richtig gemacht im Leben, oder der, der gesagt hat, Herr, sei mir Sünder gnädig. Ich stelle mich auf dein Fundament, weil du derjenige bist, der mir Heil und Rettung gibt. Die Gefahr für eine Gemeinde besteht oftmals nicht zuerst darin, dass sie falsche Dinge glaubt, sondern die viel größere Gefahr besteht darin, dass sie die richtigen Dinge an die falsche Stelle setzt und zum Fundament erklärt. Und das ist ganz schön schwierig manchmal. Denn wenn wir etwas offensichtlich Falsches und Schlechtes sehen, davon können wir uns manchmal ganz gut distanzieren. Aber was ist eben mit den guten Dingen, mit den guten Erkenntnissen, der guten Theologie, der guten Ethik, den guten Traditionen, der guten Geschichte? Eine bestimmte gute Taufüberzeugung. All das ist gut und wichtig, aber all das kann nicht das Fundament sein. Weil all diese Dinge begrenzt sind. Und Paulus schreibt es dann auch und sagt, wer ist denn Apollos? Wer ist denn Paulus? Und das ist eine erstaunliche Frage, weil Paulus relativiert hier seine eigene Bedeutung, obwohl er ja der Gründer der Gemeinde war und maßgeblich sie mitgeprägt hat. Und er sagt, wir sind nur Gärtner, wir sind nur Diener, wir sind nicht das Fundament. Und das gilt für Kirche und Gemeinde bis heute und ist genauso wichtig wie damals. Wir lieben unsere prägenden Persönlichkeiten, unsere Gründer. Baptisten sollten Onken lieben und Ansgar-Leute sollten Kopfermann lieben, gar keine Frage. Das sind Prediger, die uns geprägt haben, Theologen, die uns geistliche Vorbilder sind, die uns besonders wichtig sind. Wir haben Menschen, deren Bücher wir lesen, deren Predigten wir hören, Menschen, deren Gedanken uns geprägt haben. All das ist gut. Aber irgendwann müssen wir uns die Frage stellen, was bleibt denn, wenn diese Menschen nicht mehr sind? Wenn sie gestorben sind? Was bleibt, wenn ein Pastor eine Gemeinde verlässt? Was bleibt, wenn eine Generation ausstirbt? Was bleibt, wenn bestimmte theologische Überzeugungen, die eine lange Zeit galten, plötzlich tatsächlich überholt sind? Was gilt, wenn die Gesellschaft sich verändert? Was gilt, wenn die bisherigen Antworten nicht mehr tragen? Paulus würde sagen, das, was bleibt, ist Christus. Das Fundament. Damals, heute und in alle Gegenwart und in alle Zukunft. Ich habe euch noch ein weiteres Bild mitgebracht. So, und ich muss gleich schon zum Thema Erkenntnis was sagen. Ich habe natürlich Ansgar falsch geschrieben, Asche auf mein Haupt. Ja. Also ihr müsst aus dem G ein K denken. Also der Mensch irrt gerne mal. Wie sieht das aus? Auf welchem Fundament stehen wir eigentlich? Hier in der Uferkirche leben zwei unterschiedliche Gemeinden gemeinsam unter einem Dach. Und das ist schön und das ist bereichernd und das ist auch manchmal spannend. Denn wir haben jeweils ganz unterschiedliche Geschichten, die uns geprägt haben. Unterschiedliche Menschen, die vor uns geglaubt haben. Wir haben unterschiedliche geistliche Aufbrüche erlebt. Wir haben unterschiedliche Lieder, Traditionen und Formen. Wir haben im Laufe der Jahre unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Und wir haben sogar zwei unterschiedliche Mischpulte oben auf der Empore. All das ist wertvoll, aber Geschichte und Tradition kann nicht das Fundament sein. Dann würde unsere Vergangenheit zum Fundament unserer Gegenwart. Aber eine Gemeinde lebt nicht davon, dass sie die Vergangenheit konserviert und das immer Gute und Wohlgemeinte zum Fundament erklärt. Sie lebt davon, dass sie Jesus Christus im Hier und Jetzt vertraut. Und auch unsere Erkenntnis kann nicht das Fundament sein. Viele Menschen wünschen sich Klarheit, gerade in unsicheren Zeiten. Wir wollen genau wissen, was ist richtig, was ist falsch, was ist biblisch, was ist unbiblisch. Wie sollte Gemeinde aussehen? Wie müssen Gottesdienste gelebt werden? Wie muss die Taufe gestaltet werden? Wie muss die Ethik aussehen? All das sind wichtige Fragen und wichtige Erkenntnisse, die man haben kann. Aber Paulus sagt in diesem Brief an die Korinther im 8. Kapitel, die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber baut auf. Und das ist ein bemerkenswerter Satz, den Paulus hier sagt. Er sagt nicht, die Erkenntnis ist schlecht, ihr braucht keine Erkenntnis. Er sagt aber, Erkenntnis reicht nicht aus. Erkenntnis ist und bleibt Stückwerk. Denn man kann Recht haben und trotzdem einen Menschen verlieren. Man kann theologisch korrekt argumentieren und dabei doch lieblos sein. Man kann die richtige Position vertreten und dabei vergessen, dass auf der anderen Seite ein Mensch sitzt, für den Christus gestorben ist und den ihr liebt. Und was bedeutet das für uns als Gemeinden, für unser Miteinander? Wir dürfen unterschiedliche Überzeugungen haben, unterschiedliche Lieder singen. Wir dürfen diskutieren, wir dürfen theologisch ringen, wir dürfen fragen. Wir dürfen sogar zu unterschiedlichen Antworten und Erkenntnissen kommen. Aber wir müssen uns immer wieder auf die Frage zurückwerfen lassen. Was ist unser gemeinsames Fundament? Und dann ist es eben nicht entscheidend, bin ich Apollos und bin ich einer von Paulus? Bin ich einer von Kopfermann, bin ich einer von Onken oder von sonst irgendwoher? Bin ich eher traditionell oder bin ich progressiv? All diese Fragen treten plötzlich in den Hintergrund. Ich habe euch noch ein letztes Bild mitgebracht. Wenn wir auf Christus auf das Fundament bauen. Denn wenn Christus das Fundament ist, dann kann ich dem anderen widersprechen, ohne ihn zum Feind zu haben. Ich kann sagen, ich sehe das anders, ohne zu sagen, du bist nicht dabei, du gehörst nicht zu uns. Ich kann eine Überzeugung vertreten, ohne den anderen abzuwerten. Denn wir stehen ja auf demselben Grund. Das Problem ist, wenn ich meine Erkenntnis in den Fundamentstatus erhebe, und dann jemand meine Erkenntnis hinterfragt oder kritisiert oder ablehnt, dann greift er damit ja automatisch auch mein Fundament an. Und dann wird es oft persönlich und verletzend und schwierig. Aber Erkenntnis ist und bleibt nun mal Stückwerk und Erkenntnisse sind irrtumsanfällig. Das Fundament Christus trägt uns aber auch dann, wenn wir in manchen Fragen und Erkenntnissen irren. Und vielleicht ist das ja die tröstliche Seite dieses Textes. Wenn Christus das Fundament ist, dann hängt die Zukunft der Gemeinde nicht davon ab, ob wir alles richtig machen und alles richtig verstehen. Wir werden uns irren, wir werden Dinge falsch einschätzen, wir werden Entscheidungen treffen, die sich später als nicht richtig herausgestellt haben. Wir werden miteinander diskutieren, manchmal werden wir aneinander vorbeireden, manchmal werden wir uns sogar verletzen. Aber die Gemeinde Jesu hängt nicht davon ab, dass Menschen fehlerlos sind. Sie hängt davon ab, dass Christus treu ist. Dass das Fundament trägt, weil Jesus Christus, der Menschgewordene, Gestorbene, Auferstandene und wiederkommende Herr uns trägt. Auf dieses Fundament dürfen wir dann Reich Gottes bauen. Als Baptistengemeinde, als Ansgarkirche, als Evangelische Allianz, als ACK, mal gemeinsam und mal alleine. Und das wünsche ich mir. Und wie so ein Bauwerk aussehen kann und wie es weitergehen kann, dazu hast du jetzt, Alex, das nächste Wort.
Ja, vielen Dank, Thorsten. Es ist wichtig, dass die Gewerke gut ineinander greifen bei so einer Baustelle und ich hoffe, das gelingt uns. Der Grund ist gelegt. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Und sagen, okay, super, dann ist ja fertig, können wir nach Hause gehen. Also ich verstehe nicht so viel von Baustellen, aber ich verstehe, dass man nicht mit dem Legen des Fundaments fertig ist. Sondern geht ja manches erst los und dann ist es spannend, wie wir bauen. Und deshalb will ich auch nochmal weiterlesen in 1. Korinther 3. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf den Grund baut, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag des Gerichts wird es ans Licht bringen, denn mit Feuer wird er sich offenbaren. Und von welcher Art eines jeden Werk ist, wird das Feuer erweisen. Wird jemandes Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durch Feuer hindurch. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes zerstört, den wird Gott zerstören. Denn der Tempel Gottes ist heilig, der seid ihr. Segne dieses Wort an uns, Herr. Amen. Also, die Baustelle ist nicht fertig mit der Legung des Fundaments. Und wir spielen offensichtlich eine Rolle dabei, weiter zu bauen. Wir, sagt Paulus in Vers 9, sind Gottes Mitarbeiter. Und da meint er sicherlich nicht nur sich und Apollos und noch Petrus und vielleicht noch ein, zwei weitere, sondern die folgenden Generationen von Leuten, die Jesus folgen. Also wir bauen weiter und zu dem Bau drei kurze Gedanken. Der Bau ist vielfältig, der Bau wird geprüft und der Bau ist heilig. Also, der Bau ist vielfältig und darüber haben wir jetzt schon einiges gehört. Da ist die Frage im Raum nach Spaltung und nach Einheit in Korinth und nicht nur dort. Und Paulus beantwortet das so, ja, es gibt die verschiedenen Persönlichkeiten. Man könnte sagen, es gibt die verschiedenen Prägungen und Stile. Es gibt 2000 Jahre später verschiedene Traditionen, Denominationen, Konfessionen. Und manche beklagen das dann sehr schnell und sagen, es gibt irgendwelche Statistiken, dass es 42.000 Konfessionen weltweit gibt, wobei das ein bisschen geschummelt ist, die Zahl, weil da der Baptistenbund in jedem einzelnen Land der Welt einzeln gezählt wird und so weiter. Und die ganzen anderen auch, ne? Also im besten Fall handelt es sich dabei nicht um Ausdruck von Zersplitterung und Konkurrenzdenken. Und ich will nicht leugnen, dass es die natürlich auch gibt. Aber im besten Fall geht es um verschiedene Gewerke auf der gleichen Baustelle. Also ist es eine Schande, dass es in Marburg die EFG gibt und die FEG und die Gemeinden der EKKW und dann noch die Ansgarkirche und viele andere. Als wir hier gegründet haben vor bald 25 Jahren, haben manche gesagt, ach, noch eine neue Gemeinde und noch mehr Spaltung. Und ich empfinde das gar nicht so, wenn wir hier gemeinsam feiern. Also wenn wir uns gegenseitig jetzt bekämpfen würden, uns die Butter vom Brot nehmen versuchen, dann wäre es eine Schande, klar. Dann denken die Jesus nicht kennen, sondern die Christen können uns auch nicht helfen. So. Die kommen ja selber nicht klar miteinander. Aber wenn wir verstehen, dass wir uns ergänzen, ich glaube, dann ist es ein Segen. Also wenn ihr mir den Vergleich erlaubt, ich habe noch nie gehört in Marburg, wo es recht viele Kneipen gibt, dass jemand sagt, das ist doch eine Schande, dass die sich nicht einigen können und irgendwo eine, vielleicht in der Gassmannhalle oder so, eine Großkneipe machen. Oder wenigstens alle Kneipen zum gleichen Konzern gehören. Dann wäre das doch alles viel besser. Nee, man spricht dann von einem lebendigen Nachtleben oder so. Also die meisten, das kennt ihr natürlich alles nicht, aber da ist eine Vielfalt und die wird gefeiert. Also Gottes Bau ist ganz schön bunt. Und ich habe euch auch noch ein Bauwerk mitgebracht, nicht so weit weg. Kennt ihr dieses Gebäude? Wetzlar, der Dom. Das ist ein interessantes Bauwerk. Also ich kenne mich nicht so gut mit Architektur und Baugeschichte nicht so gut aus, aber das fällt sogar mir auf, dass das ein bisschen seltsames Ding ist. Also man sieht das jetzt von der Seite, da sieht man nicht, dass der zweite Turm nicht existiert, aber man sieht, dass der eigentlich da sein sollte. Wenn man da genauer hinguckt, dann merkt man, da ist roter Sandstein, dann gibt es verputzte Flächen zwischen grünen Schalsteinen, unfertige Fassade, einen Turmstummel, der ist nicht eingebrochen, sondern der wurde nie gebaut. Und dann geht man durch diese gotische Fassade durch und merkt, da steht eine romanische Kirche innen drin. Das ist also schon etwas seltsam. Der Dom wurde über Jahrhunderte von unterschiedlichen Bauleuten, unterschiedlichen Zeiten, in unterschiedlichen Baustilen gebaut. Immer wenn wieder ein bisschen Geld da war, wurde weitergebaut. Das kommt uns vielleicht bekannt vor. Und das Alte wurde dann nicht immer wieder abgerissen, sondern man hat dann halt weitergebaut. Und da hast du ein Gebäude mit ganz unterschiedlichen Baustilen. Romanik, Gotik, Renaissance, Barock. Da hängt wahrscheinlich irgendwo hängt dann einer noch eine Leinwand hin und baut einen Beamer auf, wenn wir dann noch da reinkommen. Und jetzt kannst du fragen, okay, was ist denn jetzt der richtige Baustil? Oder was ist der christliche Baustil? Das ergibt natürlich gar keinen Sinn. Übrigens, es geht dann noch weiter. Seit der Reformation schon ist der Wetzlarer Dom eine Simultankirche, wird von der evangelischen und von der katholischen Gemeinde gemeinsam genutzt. Also nicht gleichzeitig, aber immerhin unter einem Dach, so ähnlich wie wir das hier machen. Simultankirche gibt es auch in Marburg. Also es ist ein etwas kurioser Bau, aber er steht, natürlich haben die evangelischen und die katholischen nicht jeder ein eigenes Fundament. Es gibt auch nicht ein gotisches, sondern ein romanisches Fundament, sondern der hat, glaube ich, hoffe ich, ein festes Fundament. Und da gibt es diese Vielfalt. Der Bau ist vielfältig, der Bau wird aber auch geprüft. Es wäre jetzt, und vielleicht bist du schon ein bisschen nervös, wenn du uns zuhörst, es wäre jetzt zu einfach und zu billig zu sagen, das sind alles nur Stilfragen. Ich kriege da manchmal auch ein bisschen Puls, wenn es um wirklich wichtige Themen geht und dann wird gesagt, das sind unterschiedliche Frömmigkeitsstile. Das ist manchmal auch so ein Totschlagwort. Paulus sagt, das, was wir bauen, da sagt nicht jeder einfach, ach schön, du hast dich ja auch bemüht. So, wenn ich jetzt versuche, noch irgendwie Statik zu machen oder so, das wird wahrscheinlich gar nicht so lange halten. Was wir bauen, wird auf die Probe gestellt. Und es wird sich zeigen, was hält. Wir haben das in den letzten Jahren gemerkt, durch manche Krisen hindurch in unserer Gesellschaft und in unserer Welt. Ja, wenn du in der Pandemiezeit angefangen hast, über Kleingruppenkonzepte und Gemeinschaftsförderung nachzudenken, dann warst du 5 Jahre zu spät. Sondern in dieser Krise hat man gemerkt, was vorher gewachsen war oder auch nicht. Und manchmal war es ernüchternd. Was hält Gemeinde zusammen, wenn das Gewohnte und die Tradition nicht möglich ist? Gibt es da noch was? Ne? Aber erst recht geschieht diese Prüfung im göttlichen Gericht, sagt Paulus. Und da kommt ein Ernst in diese Thematik rein. Er spricht hier von einer Feuerprobe. Wohlgemerkt, das ist kein Höllenfeuer hier, sondern das ist sozusagen ein Materialcheck. Was habt ihr da gebaut? Ist das haltbar? Hat das Bestand? Und manches wird vergehen. Da, wo es nur um Moden ging. Ja, was ist gerade angesagt? Manche Lieder gibt es eben in 5 Jahren nicht mehr. Muss auch nicht jedes Lied 300 Jahre lang gesungen werden. Aber da, wo wir versucht haben, Menschen nach dem Mund zu reden oder letztlich sie zu unterhalten, wird kein Bestand haben. Da, wo wir nur unsere Egos gepflegt haben, darauf geguckt haben, dass wir groß rauskommen, wird kein Bestand haben. Aber da, wo wir Dinge gebaut haben werden, ja, Futur 2, Dinge, die Ewigkeitswert haben, da Menschen kommen zum Glauben. Menschen wachsen in der Nachfolge und gehen weiter, auch durch Krisen hindurch. Menschen kommen an ein gutes Ziel mit Jesus. Gemeinde ist ein glaubwürdiges Zeugnis an ihrem Ort. Das sind Dinge, und vielleicht fallen uns noch mehr ein, das sind Dinge, die Bestand haben in Ewigkeit. Paulus spricht sogar davon, das ist uns manchmal ein bisschen fremd, dieses Denken, dass es Lohn gibt. Er sagt, du hast gut gebaut, du bekommst eine Belohnung. Und manchmal sind das dann Dinge, wo wir denken, das war doch ganz unscheinbar. Aber du hast treu deinen Dienst gemacht und hast da Segen gewirkt, hast vielleicht in Kinder investiert, die wo gar nicht gemerkt hast, ob die zuhören oder nicht, aber Jahre später gehen die mit dem weiter, was sie bei dir empfangen haben. Es wird geprüft und es ist gut, wenn wir rumgrübeln, ja, ist das dann gut genug, aber wenn wir uns ins Licht Gottes stellen, ihn bitten, uns zu zeigen, was Bestand hat, was nicht, ihn bitten auch, uns zu leiten und zu zeigen, wie wir für die Ewigkeit bauen können. Das wird Segen bringen. Übrigens, wozu wir nicht berufen sind, ist, Noten zu verteilen, also zu gucken, was macht denn der nebenan? Und schon mal selber das den Schneidbrenner oder ich weiß nicht was, das Feuer rauszuholen und das mal testen, Thorsten. Das ist nicht mein Job. Wir sind Bauarbeiter, wir sind nicht die Jury. Und noch wichtiger, das Fundament steht und damit steht auch die Frage nach unserem Heil. Paulus sagt, er wird selber gerettet werden, aber ich stelle mir mal vor, wie ich so ein bisschen mit rauchenden Haaren da ankomme, so in so einem Comic, ja, wenn es explodiert ist. Wir kommen an bei Jesus. Das steht hier überhaupt nicht zur Debatte. Aber die Frage ist, bauen wir was, was Bestand hat? Der Bau wird geprüft. Und das Dritte, der Bau ist heilig. Paulus hat noch eine ernste Warnung zum Schluss. Aber ich glaube, und das ist, finde ich in der Bibel immer wieder, und das liebe ich so, auch in den sehr ernsten Warnungen steckt immer wieder Ermutigung. Nochmal Vers 16 und 17. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes zerstört, den wird Gott zerstören. Denn der Tempel Gottes ist heilig. Der seid ihr. Paulus sagt, und auch das muss genannt werden, manche betreiben ein zerstörerisches Werk an dem Tempel. Kommen mit der Spitzhacke. Da gehören für mich Dinge zu, die den gemeinsamen Grund eben beschädigen. Spaltung, Selbstüberhöhung, Eitelkeit. Aber auch jede Lehre, die Jesus und sein Werk relativiert. Wir hatten ja einen spannenden Vortragsabend am Freitag zur Bedeutung des Kreuzes und zu auch theologischen Versuchen, das irgendwie zu relativieren, weil es stört. Es hat schon damals gestört. Das Wort vom Kreuz war ein Ärgernis. Da müssen wir wachsam sein. Aber in der Warnung stecken auch zwei Zusprüche. Das erste ist ja erstmal die Zusage, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid? Nicht, dass ihr Gottes Tempel renoviert habt. Ja, das ist letztlich, sind das hier nur Steine und Zeug. Ihr seid Gottes Tempel. Und er sagt nicht, ihr solltet Gottes Tempel sein, ihr müsstet Gottes Tempel sein. Wenn ihr euch sehr anstrengt, werdet ihr eines Tages Gottes Tempel sein. Jetzt mal los, dann klappt es vielleicht auch. Sondern er schreibt verhaltenskreativen Gemeinde in Korinth. Ja, Bibelleser wissen, wovon ich rede. Denen schreibt er, ihr seid Gottes Tempel und der Geist Gottes wohnt in euch. Ich glaube, dann darfst du, wenn du Jesus als deinen Herrn angenommen hast, das auch für dich annehmen. Dann dürfen wir als zwei Gemeinden und die Gemeinden, wo ihr zu Hause seid, die jetzt heute zu Gast seid, das für uns nehmen. Der Geist Gottes wohnt in uns. Was für eine Ehre. Was für eine Würde spricht uns Gott zu in seinem Wort. Und ich muss sagen, es ist sehr leicht, über Gemeinde zu lästern. Über andere oder über die eigene, das ist ein bisschen Veranlagungssache, wo man da eher hintendiert. Und ich denke dann manchmal, wenn ich sowas lese, Vorsicht, Leute. Ja, also ich kenne die Storys alle, ich kann auch noch 5 erzählen. Ich habe schon viel erlebt, Stichwort Verhaltenskreativität. Aber es ist der heilige Tempel Gottes am Ende. Mit ziemlich seltsamen Leuten, Anwesende eingeschlossen. Aber es ist ein heiliger Bau. Er wohnt in uns. Wir sind dann gefragt, dem Geist angemessen Raum zu geben. Aber das ist eine Aussage über unsere Identität und lass uns die annehmen. Und ob wir gerade blühen oder ob wir eher weniger werden, ob wir stark oder schwach sind, ihr seid Gottes Tempel, der Geist Gottes wohnt in euch. Und wir stehen unter dem Schutz des Höchsten. Zu Israel sagt Gott, wer euch antastet, der tastet meinen Augapfel an. Und man ahnt, was dann daraus folgt. Ja, also wenn die einer ins Auge packt. Also. Und hier sagt er das ganz ähnlich. Ihr steht unter meinem Schutz. Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Das ist eine ernste Warnung. Vorsicht. Wer euch, und jetzt für die, die zu dieser Gemeinde gehören, ist es die Zusage. Ich wache über euch, ich bewahre euch. Also ich bin dankbar. Ich bin dankbar für dieses Gebäude. Ich bin dankbar, ihr lieben Baptisten, für eure Gastfreundschaft. Wir hatten mal für ein Jahr angefragt. Das ist schon ein bisschen her. Bin dankbar für eure Flexibilität. Ich fand das gut, was du vorhin noch mal angesprochen hast. Unsere Leute sind dann manchmal sehr schnell, sagen, kann man das nicht alles anders machen? Und ich habe gesagt, Vorsicht, die leben hier schon Jahrzehnte mit diesem Gebäude und da steckt Herzblut drin. Das, ne? Ich habe dann irgendwann ganz vorsichtig gefragt, ist die Orgel eigentlich heilig, als wir über Renovierung gefragt haben? Und das Ergebnis seht ihr oder seht es eben nicht. Ich bin dankbar dafür, wie sich dieses Gebäude nochmal gemacht hat in den letzten Monaten. Aber natürlich ist die Kirche am Ende nicht das Gebäude. Freikirchler wissen sowas normalerweise. Die Kirche sind Menschen, die Gemeinschaft, in der Gottes Geist wohnt. Deshalb die gute Nachricht, die Baustelle ist nicht fertig. Das ist eine gute Nachricht. Ich meine jetzt nicht, Günther, wo bist du, dass noch Elektrik, ein paar Feinheiten gemacht werden. Ich meine nicht, dass wir irgendwann dann auch mal über die Toiletten reden müssen. Ich meine, dass ich umgeblättert habe, ich meine, dass wir selbst die Baustelle sind. Work in progress. Wir bauen weiter und wir werden gebaut in seinem Bau, als Mitarbeiter und auch als die Objekte dieses Baus. Als zwei ganz unterschiedliche Gemeinden mit unterschiedlichen Menschen, mit unterschiedlichen Vorlieben. Man kann immer uns ein bisschen auseinanderhalten beim Lobpreis, wer steht, wer sitzt. Aber mit dem gleichen Fundament, mit demselben Herrn. Er wohnt in seinem Bau und das ist nicht das hier, sondern das sind wir hier. Er füllt uns und er bewahrt uns. Er bringt uns ein gutes Ziel. Und wir bauen weiter auf dem einen Grund, denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Und Jesus, wir danken dir, dass du selbst das Fundament bist. Wir danken dir, dass wir dazugehören dürfen. Wir danken dir, dass du uns mit einbaust als lebendige Steine und dass wir selber gefragt sind, auch in deinem Segen zu wirken, Segen zu bringen für andere, für die, unsere Stadt, für unsere Region. Geben dir die Ehre, Herr. Amen.